Und Indio-Kinder, also ist das der gleiche Begriff in einem anderen Zusammenhang? Also sind das eben sensiblere Kinder?
Das sind, ja, also die Gemeinsamkeit ist, dass die Kinder das dritte Auge einfach stark ausgebildet haben und ganz feine Antennen haben und sehr, sehr sensible Wahrnehmung. Und das ist ja auch oft das, was die Schwierigkeit bringt, weil ich glaube, das kennt jeder. Du sprichst mit dem Menschen, er gibt dir über Worte eine Botschaft, aber er sendet energetisch vielleicht was ganz anderes aus, als die Worte sagen. Und dann kann eine unglaubliche Irritation entstehen, weil die Kinder zum Beispiel dann eigentlich was ganz anderes wahrnehmen und dann eine unglaubliche Verwirrung entsteht oder auch teilweise Vertrauen nicht mehr da ist. Und ja, das ist die Gemeinsamkeit von der Arbeit. Also diese feine Wahrnehmung in uns wieder so hervorzurufen. Das heißt auch, auf eine Art müssen wir lernen, auch leiser zu werden, ruhiger zu werden, um diese feinen Qualitäten überhaupt wahrzunehmen. Und die Indigo-Kinder haben das natürlicherweise mit den Vor- und Nachteilen, die damit kommen.
Was sind die Nachteile?
Die Nachteile eben in der Art, wie wir leben, oft diese hohe Sensibilität, mit der die Kinder oft dann schwer umzugehen wissen. Also diese, was ich zu Anfang gesagt habe, diese konträren Informationen und Botschaften, die da kommen. Und dann ist es so, dass unglaublich viele Eindrücke auf so einen Menschen einwirken. Also du hast da nicht nur Hören und Sehen und Riechen und Schmecken und Fühlen, sondern die Informationen, die auf Energieebene kommen, haben auch eine Kraft. Und das kann für so ein Kind und so ein Körpersystem, wenn ich nicht wirklich weiß, wie ich gut damit umgehen kann, einfach wie eine Reizüberflutung sein und Stress im System erzeugen. Und worauf ich immer ganz viel Wert lege, ist, ich meine, es ist, Indigo ist unglaublich schwer zu erklären, weil das auch in dem Bereich unseres Gehirns arbeitet, der nicht mit dem intellektuellen Verstand zu greifen ist. Es ist einfach eine andere Ebene in unserem Gehirn, die wir nicht so gewohnt sind zu benutzen. Und wo ich aber großen Wert drauf lege, ist, da jetzt nicht so eine hochkomplizierte Lehre da immer draus zu machen, sondern zu gucken, was nutzt mir denn das im Alltag? Was habe ich denn ganz normal in meinen täglichen Situationen davon? Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, angenommen, ich bin gestresst oder es ist hektisch und ich kann ganz bewusst eine Qualität erzeugen, die die Balance ermöglicht, die Entspannen ermöglicht. Und ich kann in einem Tubel sitzen und aber eine Qualität von Entspannung verkörpern. Oder mir fällt es schwer, irgendwie in die Gänge zu kommen, ich bin träge, ich bin müde. Und ich kann dann aber ganz bewusst eine Energie in mir kreieren, die motiviert, die mich antreibt, die wie eine Kugel rollt. Und es ist in jedem Lebensbereich unterstützend, wenn ich bewusst weiß, wie ich Energiefelder, wenn man so möchte, erzeugen kann, die entweder mich selber oder mein Umfeld unterstützen. Also speziell zum Beispiel für Menschen, die wiederum als Therapeuten oder als Lehrer oder als Erzieher mit Menschen oder Kindern arbeiten, ist es sehr unterstützend, bewusst Energiefelder, Qualitäten auszusenden, die in bestimmten Situationen hilfreich sind.
Gibt es da eine bestimmte Technik, um das zu stärken, oder?
Ja, im Grunde ist das etwas, was wir in den Indigo-Kursen in sogenannten Einweihungen lernen, wo unser System auf verschiedenen Ebenen lernt, wie zum Beispiel die Energie von Balance sich anfühlt und wo wir dann später, kann sich unser System daran erinnern, wie sich der ganze Körper anfühlt, wenn diese Balance zum Beispiel verkörpert ist. Und das kann man dann eben im Alltag, wenn man so möchte, kopieren oder wiederholen. Und das ist ein Lernen mit dem ganzen System. Also in den Einweihungen ist es so, dass es wie so eine Art Trance, eine therapeutische Trance stattfindet. Manche Menschen schlafen ein, Manche sind zwar wach, aber der intellektuelle Verstand ist irgendwie so auf ganz leise und langsam. Es ist eine meditative Haltung auch, die dort im Raum ist. Und da können wir auf ganz vielen verschiedenen Ebenen lernen und deshalb dann auch so effektiv später umsetzen. Weil unser ganzes System, das lernt zu verkörpern und auszusenden, wenn man so möchte. Und es ist einfach relativ schwierig zu erklären. Das Beste ist immer ausprobieren und dann einfach wahrnehmen, wie sich das anfühlt. Ja.
Du hast den Begriff meditativ erwähnt. Mhm. Was heißt Meditation für dich?
Meditation oder Präsenz ist einfach mit allem Sein, was jetzt gerade in mir ist, im Körper. Wenn man so möchte, eine Haltung, wo ich, ähnlich wie ich es vorhin beschrieben habe, auch in unseren Prozessen, wo ich ganz stark in Verbindung mit mir bin, aber trotzdem auch noch das um mich herum wahrnehme, aber aus einem ganz ruhigen Moment, ohne aktiv da drin mit zu sein, still wahrzunehmen, mich und das Drumherum.
Sind für dich bestimmte Voraussetzungen nötig, in einem meditativ zu sein, also nach innen ausgerichtet?
Nein, nicht wirklich. Also es kann immer und überall stattfinden. Es gibt bestimmte Bedingungen, die das vereinfachen oder unterstützen, würde ich sagen. So meistens ist, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich in einem entspannten Zustand bin, fällt mir das leichter. Aber gerade bei Indigo ist auch ein starker Teil oder ein großer Teil des Kurses wird eben geübt, die Energie zum Beispiel aus unseren Gedankenaktivitäten, das ist ja so ein Teil unseres Systems, das ja ständig beschäftigt ist und immer wieder Gedanken erscheinen, dem nicht so viel Aufmerksamkeit zu geben, sondern es einfach neutral wahrzunehmen und in der inneren Haltung von Präsenz zu sein, ohne mit den Gedanken mitzugehen.
Also die Gedanken einfach nur vorbeiziehen zu lassen, ja. Sich nicht damit identifizieren, nicht draufspringen und weiterdenken. Und
genau.
Kann man das bewusst machen oder ist das immer nur Gnade, wenn das passiert?
Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube beides. Einmal Gnade und dann auch schon meiner Beobachtung nach auch eine Frage, wie wichtig ist es mir und wie viel Aufmerksamkeit gebe ich dem, das in mir mehr und mehr entfalten zu lassen. Also ich würde sagen, wie zwei Richtungen, die sich irgendwann treffen.
Fällt dann automatisch Identifikation weg, wenn Meditation in so einer Art passiert?
Kann wegfallen oder beziehungsweise ich kann den Teil in mir besser greifen, der sich identifiziert und wahrnehmen, das Größere, in dem Identifizierung passiert. Ja, so würde ich es beschreiben.
Ich würde gerne noch mal über Gemeinschaft reden und zusammenleben und zusammenwachsen. Ich weiß nicht, ob du auch das Buch gelesen hast, Die Rückkehr des weiblichen Prinzips.
Nein.
Da wird beschrieben, wie das Leben sein könnte, also in mehreren Jahrzehnten vielleicht. Und das ist auch so ein Zusammenleben, wo die Menschen zusammenfließen und einfach geben, was sie geben können und wollen und nehmen, was sie brauchen, aber auch ohne Geld. Mhm. Und eben auch hauptsächlich in Gemeinschaften und ganz naturnah. Und für mich euer Zusammenleben, was ich da bis jetzt hier mitgekriegt habe und euren Platz, das erinnert mich daran, dass es einfach, ja, es ist ein Schritt in diese Richtung. Mhm. Die Autorin, die nennt es dann eben Leben eben nach dem weiblichen Prinzip, also nicht vom Kopf gelenkt, sondern mehr von der Intuition und von dem, was gerade im Moment stimmig ist. Ja, kannst du das, lebt ihr so?
Ja, also das kann ich bestätigen. Was auch immer wieder so auftaucht, ist, dass wir so beobachten, wie immer wieder die Aufmerksamkeit wirklich vom Kopf ins Herz geht, wo wir selber, ich würde gar nicht mal sagen, das machen, sondern eher beobachten, dass das immer, immer mehr passiert und immer wieder passiert. Und also ich finde es irgendwo, mich berührt das immer wieder, wenn Menschen hier sind und das so wahrnehmen und den Mechanismus immer mehr zu greifen kriegen, der Moment, wo das passiert und wie sich sofort Dinge augenblicklich verändern, weil die Relationen sich verschieben. Sobald das Herz aufgeht und du in den Modus von, wo, also es geht für mich einher mit wohlwollend miteinander umgehen und vertrauensvoll. Und gleichzeitig merke ich auch und kriege immer wieder den Schmerz auch, der da ist, wo ich sehe, wie schwierig und langwierig das ist für uns wieder in so eine Haltung zu gehen und dieses Vertrauen zu entwickeln oder auch miteinander zu erleben, dass uns unser gemeinsames Wohl wichtig ist. Dass jetzt nicht jeder nur guckt, dass ihm selber gut geht und die eigenen Bedürfnisse erfüllt sind. Klar ist es auch Teil, also hier in der Gemeinschaft muss auch jeder Verantwortung dafür übernehmen, für das, was er braucht und auch dafür sorgen. Aber gleichzeitig ist eine Möglichkeit da, dieses wohlwollende Miteinander zu erleben. Und auch ich finde es gerade besonders wertvoll in Entscheidungsprozessen, wo verschiedene Meinungen, verschiedene Bedürfnisse da sind. Und wenn wir nicht einfach jetzt entscheiden und sagen, naja, jetzt sind 5 dafür und 2 dagegen, also wird das gemacht, wo die 5 dafür sind, sondern wirklich zu schauen, was können wir jetzt für eine Möglichkeit schaffen, wo wir alle ein Ja dazu haben, wo es also keine Gewinner und keine Verlierer gibt, sondern wo eine Situation erschaffen wird, wo alle sagen, ja, es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Endziel, aber so Zwischenschritte, die erreicht werden, wo jeder sich gut fühlt damit. Und das ist ein Prozess, der Geduld braucht und ein immer wieder wiederholen, also diese Erfahrung zu machen, die meinen es alle gut mit mir und offensichtlich bin ich wertvoll und offensichtlich werde ich berücksichtigt und ich werde offensichtlich geliebt und gemocht. Und ich habe da oft so eine Trauer, weil ich sehe, wie nicht selbstverständlich das ist, wie wir oft einfach ganz andere Erfahrungen gemacht haben und wie lange das dauert, bis das wie fast umprogrammiert wird. Ja. Und das ist aber auch andererseits sehr berührend. Sehr berührend zu erleben.
Also was auftauchen können auch Gefühle wie Eifersucht oder Konkurrenzdenken, aber das wird einfach offengelegt.
Genau.
Und
genau, also zum Beispiel, ja, wenn jetzt in der Situation im Miteinander das da ist, dann sprechen wir das an. Also wenn du jetzt so mit mir umgehst oder wenn wir diese Entscheidung machen, dann löst es jetzt Eifersucht in mir aus oder dann fühle ich mich übergangen oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Und einfach das anzusprechen und dann zu erleben, das kann einfach so im Raum stehen, ohne dass da was falsch dran ist, ohne dass da was dran verändert werden muss. Und dann aus dieser Ehrlichkeit und Offenheit wieder weiterzugehen und zu gucken, was macht es dann? Und meistens verändert sich, sobald es angesprochen ist, sofort in eine andere Qualität. Aber wichtig ist das Ehrlichsein, ja? Ehrlich und das Miteinander teilen.
Und es auch die Bereitschaft zu fühlen selber, ne?
Ganz genau.
Ohne in die Geschichte zu gehen,
ja,
ne?
Ja. Und da regen wir uns gegenseitig auch immer wieder an. Oder was ich auch erlebe, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe irgendein Thema, wo ich mir selber nicht so bewusst bin, irgendein Muster, das da noch läuft, dann gehe ich in die Gemeinschaft und sage, erzähle darüber, sage, da gibt es einen Mechanismus. Oder ich merke, da kommt eine Situation, mein Herz geht immer wieder zu. Wenn ihr das erlebt oder wenn ihr da was seht, bitte macht mich darauf aufmerksam, ja, erinnert mich dran oder sagt mir das. Und es ist einfach leichter miteinander. Das sind dann 8 oder 9 Leute, die mit drauf gucken und einen liebevoll dran erinnern. Oft geht es einem selber, wird man die Momente vielleicht dann doch oft verpassen. Und auch bei so, ich sag mal, scheinbar unangenehmen Dingen auch, ja, die offen anzusprechen und zu sagen, du hilfst mir da drauf zu gucken. Oder angenommen, es gibt Situationen, wo ich, also ich kann von mir persönlich sagen, ich habe so ein Thema, ich habe einen relativ hohen Perfektionsanspruch. Und der aber dann leicht in eine Struktur geht, wo ich mich selber überfordere, weil ich da immer Dinge besonders gut machen möchte. Und zum Beispiel dann die anderen zu bitten, zu sehen, wenn ich in so einer Qualität bin, weil dann ist oft Anstrengung, dann ist oft, geht die Entspannung eher flöten. Es ist, ja, die anderen kriegen das mit, wenn das läuft. Und dann zu sagen, ha, Furia, guck mal. Und ich, ja, und da ist es wieder. Und das reicht aus. Und so kann sich so ein Muster viel schneller verabschieden.
Was du erzählst, das hört sich an, dass ihr in einer Gemeinschaft irgendwie von Gleichrangigen seid. Also nicht, dass da einer die Rolle hat des spirituellen Lehrers, der im Endeffekt oder im Streitfall oder sagt, wo es lang geht, sondern ihr seid eher untereinander und schaut, was für alle stimmig ist, oder?
Ja, das ist richtig so. Also es ist was, was wir auch als Kreiskultur bezeichnen, wo jeder einfach ein Teil dieses Kreises ist und ganz klar, also mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, und da unterstützen wir uns einfach gegenseitig. Ja, aber es gibt keinen Anführer, keinen Leiter, kein Familienoberhaupt. Ja, genau.
Und das ist auch natürlich so gewachsen. Das habt ihr jetzt nicht irgendwie euch vorgenommen, sondern es hat sich so ergeben, oder?
Es hat sich so ergeben. Also es war uns klar, so ein Projekt zu starten und auch dann langfristig einfach so am Pulsieren zu halten, war einfach dieses Bewusstsein, es braucht Menschen, die in ihrer Verantwortung sind und die bewusst sind, die ihre Potenziale einbringen, die ihre Kraft leben und die selber auch Führung für ihr Leben übernehmen. Ja. Und offensichtlich ist es so, dass es Menschen anzieht, die da ähnlich orientiert sind, würde ich sagen. Ja. Also ein Freund von uns, der oft da war, der hat gesagt, ich habe einfach das Gefühl, ich bin hier mit einer Menge von reifen Menschen zusammen. Wäre vielleicht eine Art, das auszudrücken. Ja. Und gleichzeitig haben wir alle in bestimmten Bereichen auch unsere Schwächen. Ganz klar. Aber die dürfen sein.
Wer was bei euch macht, da sprecht ihr auch drüber, also je nachdem, wie die Vorlieben momentan sind, und das wechselt auch vielleicht, dass einmal in der Küche ist und der andere im Büro oder.
Ja, also unser Ideal ist, oder was wir anstreben, ist, dass jeder das macht, woran er Freude hat. Also das ist so unser Leitmotiv, ist, tu das, woran du Freude hast. Und ich kann von mir persönlich sagen, dass nicht jede Tätigkeit, die ich jetzt mache, rein die Tätigkeit mir Freude macht, aber ich tue es wiederum gern, weil mir das ganze Projekt Freude macht. Und weil diese Handlung vielleicht nötig ist, damit was anderes zustande kommt oder damit das Ganze fließen kann. Und dann macht es mir auch wieder Freude. Und dann gibt es Aufgaben, die wir längerfristig bestimmten Personen zugeordnet haben, die das aber meistens selber gewählt haben. Und dann gibt es auch Aufgaben, die alphabetisch wechseln oder die monatlich wechseln oder wie Kochen hast du angesprochen. Wenn jetzt 7 Leute zum Beispiel in der Gemeinschaft da sind und wir haben 7 Wochentage, dann kommt jeder einmal zum Kochen dran. Wechseln wir uns auch ab. Das ist ganz unterschiedlich.
Wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die hier leben? Also leben hier mehr Frauen oder?
Also es leben meistens mehr Frauen hier als Männer. Ich würde jetzt mal grob sagen, ja, so 60-70% Frauen, 30-40 Männer, wobei wir jetzt auch schon Gruppen zum Beispiel hatten, wo reine Männergruppen waren. Also da fängt sich auch was an zu verschieben. Aber ja, ein bisschen mehr als die Hälfte sind Frauen.
Prägt das auch die Atmosphäre oder wenn mehr Frauen hier sind? Also
ich schätze schon, ja, dass das eine Atmosphäre prägt. Ist aber jetzt nichts, was wir irgendwie beabsichtigen. Aber was wir gehört haben von einer Besitzerin vorher, das wäre wohl ein Frauenplatz mal gewesen. Und was ich aber so spüre in der Gemeinschaft, ist, dass da was gibt, wo wir das gerne in Balance bringen würden. Also sehr gerne mehr oder weniger in einer gleichen Aufteilung von Männern und Frauen hier sein würden. Spannenderweise ist aber auch, weil wir bieten ja die Möglichkeit an, dass Menschen hier als Praktikanten kommen, würde ich aber sagen, ist es dennoch momentan noch so, dass mehr Frauen interessiert sind, die vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht, ob neugieriger sind, mutiger, sich da auf das Neue einzulassen, vielleicht nicht ganz so berufs- und karriereorientiert, aber es verschiebt sich was, es sind mehr Männer auch.
Zu Anfang des Gespräches hast du über Veränderungen gesprochen, die einfach in der Energie der Zeit liegen. Also, dass sich ja, dass einfach das Empfinden der Menschen verändert, das Gefühl der Gemeinschaft gestärkt wird, dass sich vielleicht unsere gesellschaftlichen Spielregeln verändern. Kannst du etwas mehr sagen über die Zeitqualität, wie du sie jetzt wahrnimmst?
Also ganz allgemein gesprochen würde ich die Zeitqualität als herausfordernd bezeichnen, wo ganz viel, was funktioniert hat, über lange Zeiträume offensichtlich nicht mehr funktioniert, wo Strukturen sowohl in der Politik, in der Wirtschaft, in Familien irgendwie zu wackeln anfangen. Und gleichzeitig aber auch damit so ein Gefühl einhergeht von, ja, und was jetzt? Also viel Nichtwissen, viel Angst vielleicht auch. Und je nachdem, wie man eben geprägt ist, ob diese Qualität von Veränderung eher bedrohlich ist oder eher vielleicht diese Lust, was Neues mit zu erschaffen, im Vordergrund steht, nehme ich wahr, wie Menschen unterschiedlich damit umgehen. Also ich persönlich würde mich, wenn mich einer fragt, als was würdest du dich bezeichnen, würde mir am ehesten der Begriff Abenteurerin einfallen und da kann ich sagen, also mich lockt diese Zeit sehr, also diese Möglichkeit, Unbekanntes, noch nicht Dagewesenes mitzuerleben und auch bewusst mitzugestalten, ist was, was mich eher motiviert und andere vielleicht eher deprimiert, je nachdem, wie man da von seinen Persönlichkeitsstrukturen her veranlagt ist. Also eine Zeit großer Möglichkeiten auch. Und was mir dazu einfällt, ist, Ich kann beobachten, dass da eine Tendenz dazu besteht, auch im Kopf zu versuchen, das zu lösen oder Ideen zu kriegen. Und ich kann aber immer wieder spüren, eigentlich ist es immer wieder wie ein so Zurücknehmen und wie ein Ruhigwerden. Und was ich hier in Menschen auch immer wieder höre und erstaunlicherweise oft schon nach ein paar Stunden oder nach einem Tag, kommt sowas, wo die so ein, ja, und ich kann hier einfach mal sein. Ich kann hier sein und ich habe das Gefühl, ich werde einfach akzeptiert, so wie ich bin, mit allem, was ich mitbringe. Mit Stress, den ich mitbringe, mit Burnout oder mit Hoffnungslosigkeit oder mit welchen Bedürfnissen und Qualitäten auch immer. Und ich kann einfach spüren, ja, allein dieses Durchatmen und zur Ruhe kommen, einfach mal sein, da liegt für mich so ein Same verborgen. Und ich, leider gibt es offensichtlich wenig Plätze und wenig Umstände, wo wir das so spüren, dass wir wirklich einfach nur so sein können und angenommen sind, so wie wir sind. Und da drin sehe ich auch so ein Samen, der diese Veränderung, der mit den Veränderungen mitwachsen kann und mitgehen kann. Und es ist sehr abstrakt, also.
Dass an so einem Platz wie hier in der Natur und mit Platz für Garten und Gewächshaus und so, das Leben in einer Krise, in den Krisenzeiten leichter sein könnte, das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende für dich, für hier zu sein. Aber ist dir das bewusst oder spielt das keine Rolle?
Ja, also es spielt schon auch eine Rolle. Also da gibt's ja auch die Idee und den Wunsch, sich immer mehr in Richtung Selbstversorgung hinzuentwickeln. Und wir gehen da erste Schritte. Wir sind, leider ist keiner von uns jetzt Teil der Gemeinschaft, der da sehr viel Erfahrung hat. Wir müssen das lernen oder uns Menschen mit an den Platz holen, die uns da was beibringen können. Aber das ist schon etwas, wo so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Beruhigung auch hat, wenn ich sehe, naja, also wenn es vielleicht in den Supermärkten knapp wird, was heißt Supermarkt, Bioladen kaufen wir ein, aber dann habe ich hier noch einen Garten, wo ich was anpflanzen kann. Und das ist so, ja, bringt so eine gewisse Beruhigung. Ich persönlich zum Beispiel habe im Februar, hatte einen Prozess, wo ich irgendwie den Impuls hatte, nichts zu essen. Und es war dann einen Monat lang, habe ich nichts gegessen. Und diese Erfahrung, mir ging es da gut damit und ich habe mich wohlgefühlt und ich konnte auch arbeiten, ist auch so was, wo ich sage, ja, also keine Ahnung, welche Zeiten da kommen. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von so Katastrophenideen, aber angenommen, es wäre so, ich kann auch ohne Essen ganz gut klarkommen. Entspannt mich auf eine Art.
Purja, vielen Dank für dieses Interview.
Ja, sehr
danke.
Gerne.
Danke, ich danke dir.
Schön, dich hier zu haben. Es hat ja lange gedauert. Hat geklappt. Danke dir. Ja.